Wir wollen uns heute mit dem Psalm 73 beschäftigen. Andreas, kannst du ihn bitte auf die Leinwand werfen? Ein Psalm von Asaf. Der Asaf, das war ein Levit. Die Leviten waren Diener, Gottes Diener im Heiligtum. Sie waren keine Priester, aber ihr Beruf war, Gott zu dienen. Sie waren geboren, um zu dienen. Wir sind wiedergeboren, um zu dienen. Selbst wenn wir in der Arbeit stehen, Geld verdienen, selbst wenn wir, so wie gestern, an herrlichen Tag in die Natur gehen, alles soll ein Dienst und ein Lobpreis für Gott sein. Wir sind Leviten, wir sind geboren, um Gott zu dienen. Und dann waren noch Gesangsleiter. Die Leviten waren ja auch dafür zuständig, beim Gottesdienst den Gesang zu bringen, den Lobpreis zu bringen, den Gesang zu leiten, so wie die Astrid. Und er war ein Seher. Ein Seher war sowas Ähnliches wie ein Prophet, einer, der durch Gottes Hilfe in die Zukunft schauen konnte. Das war was Besonderes. Es war nicht jeder ein Seher. David war ein Seher und er war auch ein Seher. Und er schreibt diesen Psalm. Er sagt, ich weiß, Gott ist gut zu Israel. Gott meint es nur gut mit Israel. Und wenn es Gott gut meint mit Israel, seinem Volk, dann meint das gut mit uns auch, oder? Immerhin, wir sind die Gemeinde, wir sind die Braut Christi. Gib das als Überschrift über dein Leben. Gott meint es nur gut mit dir. Das ist eine gute Überschrift. Egal was passiert, Gott meint es nur gut mit dir. Denen, die ein reines Herz haben. Aha, okay, naja, gehöre ich da wirklich dazu? Aber es ist keine Bedingung, oder? Es steht nicht, wenn sie ein reines Herz haben, es ist eine Feststellung. Gott ist Israel gut, denen, die ein reines Herz haben. Wir haben ein reines Herz, wir sind durch den Glauben gereinigt, sind unsere Herzen gereinigt, sagt Petrus beim Apostelkonzil. Und wir können, wenn wir in Sünde fallen, augenblicklich ein reines Herz bekommen. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7, glaube ich. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns nicht nur die Sünde vergibt, sondern uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also eigentlich können wir ständig rein vor Gott stehen. Und diese Überschrift stimmt. Gott ist dir nur gut, egal was passiert. Dieser Psalm ist nicht etwas, was Asaf gerade erlebt, sondern etwas, was er in der Vergangenheit erlebt hat. Er hat bestimmte Dinge erlebt, die er jetzt mit uns teilt, weil er uns warnen möchte, dass wir in solchen Situationen nicht die gleichen Fehler machen wie er. Der erste Abschnitt ist, das scheinbare Glück der Gottlosen bringt ihn in Verwirrung. Gott ist mir gut, aber ich, dieses verhängnisvolle aber ich wäre fast gestolpert, ich wäre beinahe ausgerutscht. Vor 2 Jahren habe ich eine Wanderung in Großau gemacht, vom Schuhflicker geht darüber so ein ungefähr 300 Meter so eine Schräge mit einem Seil, da geht es so 45 Grad runter und dann 300 Meter die Wand runter senkrecht. Ich bin nicht schwindelfrei, aber ich habe mich auch fest am Seil angehalten. Es ist so ein bisschen ein Nordhang, es ist so manchmal glitschig. Also wenn du da ausrutschst, dann, das war's dann. Aber ich habe mich festgehalten am Seil und bin gut rübergekommen. Letztes Jahr bin ich wieder gegangen, weil es so eine schöne Wanderung, aber ich habe mein Klettersteigset mitgehabt. Zack, habe ich angehängt. Und ich bin ganz anders die 300 Meter darüber gegangen, ohne Angst. Gell? Wenn ich ausrutsche, hänge ich am Seil. Manchmal geht es uns so. Gell? Wir denken, was da passiert ist, da hätte ich ganz schlimm in schwere Sünde fallen können. Das kennt ihr, oder? Und was ich da gesagt habe, das war total daneben. Ich wäre fast ausgerutscht. Aber jetzt sagt er, warum er fast ausgerutscht wäre. Denn ich beneidete die Gottlosen, um mich herum die Nachbarn, die Arbeitskollegen, die Politiker, die Manager. Ich habe angefangen, sie zu beneiden. Ich beneidete die Übermütigen, als ich sah, wie gut es diesen Gottlosen geht, denn sie leiden keine Qualen, gesund und wohlgenährt sind sie. Sie sind frei von den Lasten der Menschheit und werden nicht geplagt wie die anderen, wie zum Beispiel ich, wie du, wie mir. Darum umgibt sie Hochmut wie eine Halskette und Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Aus dem Fett glotzt ihr Auge hervor, Einbildungen überfluten ihr Herz, höhnisch und boshaft reden sie, setzen zynisch Menschen unter Druck, sie reißen ihr Maul auf bis zum Himmel, ihre Zunge verschont nichts auf der Erde. Kennst du so viele Leute? Mit denen habe ich fast täglich zu tun. Umgebung und der Arbeit. Und irgendwie funktioniert alles super bei ihnen. Du schaust raus beim Fenster, hey, der Nachbar hat einen neuen Tesla vor der Garage. Ja. Und ich bin froh, wenn ich jedes Jahr mit meinem alten Skoda durchs Biegerl komme. Und da drüben, da baut einer sein Haus. Du, der macht alles im Fusch. Nur die Tafel ist vom Baumeister. Und der Kevin macht alles legal und der baut sein Häusl da auf um die Hälfte vom Geld. Super. Und nichts passiert. Und hast gehört, in der Firma der eine, der sich da mit Ellbogentechnik aufgearbeitet, der macht Karriere und ich gehe als Pflegeassistent in Pension. Okay. Und die Sekretärin, die hat einen Karrieresprung gemacht, ist nämlich mit dem Chef ins Bett gegangen. Das ist doch die Realität um uns herum, oder? Dem Gottlosen gelingt alles und scheinbar schaut Gott zu. Und das bringt ihn in große Verwirrung. Und dann passiert etwas in Vers 10, das ihn noch mehr durcheinander bringt. Darum läuft selbst Gottes Volk ihnen nach, und lauscht begierig auf ihr Geschwätz. Gott merkt ja doch nicht, sagen sie. Wie will der Höchste das wissen? Dann merkt er, wie Gläubige auch anfangen, auf diesen Weg zu gehen. Fusch, das wird der Steuern immer so genau nehmen. Und irgendwie fangen Gläubige an, vielleicht sogar in der Gemeinde, ein Doppelleben zu führen. Am Sonntag in den Versammlungen brav und fromm und unter der Woche ganz anders. Und es funktioniert. Da kommt kein Blitz vom Himmel und sie werden nicht todkrank. Gott schaut zu. Und das bringt ihn immer tiefer runter. Das wird Spirale nach unten. Warum? Weil er beneidet diese Leute. Vers 12, ja, das sind die Gottlosen, ungestört vermehren sie ihr Vermögen. Sie werden immer reicher, immer wohlhabender und ich, schaut auf die Finger. Und dann kommt was ganz Gefährliches, Vers 13. Wirklich, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Er denkt nach, was bringt mir der Glaube überhaupt? Was bringt, dass ich mir an Gottes Wort halte, wenn es denen so gut geht und mir nicht? Aber es ist eine gefährliche Haltung, es ist eine Art von Werksgerechtigkeit, oder? Die schleicht sich ganz leicht in unser Leben ein. Gott, ich diene dir, ich bin treu, ich gehe mir in Gottesdienst und jetzt habe ich Wünsche, Gebete und du erfüllst meine Wünsche nicht. Was ist los, Gott? Ich diene Gott, damit ich was von ihm bekomme. Das ist Werksgerechtigkeit. Ich diene Gott nicht mehr aus Dankbarkeit, dass ich erlöst bin, sondern damit ich das bekomme und damit er meine Wünsche erfüllt. Stattdessen bin ich krank, geht's mir schlecht. Werde ich arbeitslos. Und ich fange an, an Gott zu zweifeln und an seiner Güte. Und manche machen das zum Programm des Wohlstandsevangeliums. Du hast dein Recht darauf, reich zu sein, gesund zu sein, gesegnet zu sein. Aber die Realität schaut dann ganz anders aus. Vers 14, denn ich, das zweite Verhängnisvolle, denn ich wurde den ganzen Tag geplagt, meine Züchtigung war jeden Morgen da. Jetzt ist er komplett in die Depression gefallen. Ich meine, das ist schon ein bisschen übertrieben, gell? Den ganzen Tag geplagt und jeden Tag neue Züchtigung. Kennt ihr den Lot? Ja, den kennt ihr, gell? Also wenn man die Geschichte von Lot im Alten Testament liest, dann denkt man, der war nicht wirklich gläubig. Aber der Petrus sagt uns etwas anders. Im zweiten Petrusbrief, Vers 8, Kapitel 2, Vers 8. Lot, der unter ihnen wohnte, der hat in Sodom gewohnt, eine ganz gottlose Stadt, der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Für den Lot war das Leben, wenn er rausgeschaut hat, wenn er rausgegangen ist, eine einzige, wie wenn du eine Gewaltserie nach der anderen anschaust. Und das hat ihm furchtbar wehgetan, das hat ihn gequält. Es war also eine Art von Qual, weil er die falschen Dinge angeschaut hat, weil er in der falschen Umgebung gelebt hat. Ganz anders wie Abraham. Wo war Abraham? Abraham ist im Land geblieben. Abraham hat sein Zelt gehabt, seinen Altar, seine Bäume im Schatten. Der Abraham war nicht abgeschottet. Er hat Bundesgenossen gehabt. Leute, Ungläubige, mit denen er Verträge geschlossen hat, die ihm geholfen haben. Zum Beispiel den Lot zu befreien. Aber der Abraham hat nicht ihr Leben angeschaut, Tag für Tag. Er hat Gott angeschaut. Er ist in der Früh aufgestanden, ist zu seinem Altar gegangen, ist Gott begegnet und hat mit Gott sein Leben gelebt. Er war nicht wie Lot. Er war nicht gequält jeden Tag von ihren gesetzlosen Werken, weil er hat Gott angeschaut. Also das ist eine Art von Qual, wenn wir ständig die falschen Dinge anschauen und sie beneiden. Wenn ich mich ständig vergleiche mit meiner Umgebung und mir denke, warum geht es mir nicht auch so gut? Dann komme ich in diese Qual. Und das zweite ist Züchtigung. Also das Wort Züchtigung hat ja für uns einen sehr negativen Geschmack. Aber das griechische Wort, hebräisch kann ich nicht, das griechische Wort bedeutet einfach Erziehung. Gott erzieht uns. Gott erzieht nicht die Ungläubigen. Die tun und kommen einmal ins Gericht. Aber uns erzieht er, weil wir seine Kinder sind. Ihr habt hoffentlich auch eure Kinder erzogen. Und wie erzieht uns Gott? Paulus sagt es im Römerbrief, Kapitel 11, in Bezug auf das Volk Israel. Schau an die Güte und die Strenge Gottes. Die beiden Komponenten, Güte und Strenge. Güte, jeden Morgen ist seine Güte neu. Güte, 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 wenn du an der Güte bleibst. Aber wenn sein Volk, wenn wir abweichen, dann kommt die Strenge. Nicht, weil er uns hasst, sondern weil er möchte uns auf den guten Weg zurückbringen, damit er uns wieder segnen kann mit Güte. Güte und Strenge. Meine Züchtigung ist momentan jeden Tag neu. Seit 4 Wochen vor Weihnachten habe ich Durchfall. Durchfall. Nach Weihnachten ist einmal bis Silvester besser gewesen. Silvester, super Buffet, eingekaut, Durchfall. Ich weiß, es ist eine Züchtigung. Weil letztes Jahr habe ich hier einmal gepredigt über die Frucht des Geistes. Und ein Teil der Frucht des Geistes ist die letzte Selbstbeherrschung. Und diese Traube, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern an diese Trauben, die ist ziemlich verschrumpelt bei mir. Selbstbeherrschung beim Essen. Nicht, dass ich zu viel esse, dann würde ich anders ausschauen. Aber ich esse gern und oft die falschen Dinge. Aber Histaminintoleranz, ja, trinkt einen Rotwein, ich bin kein Säufer, ja. Aber manchmal trinke ich ein zweites Glas und das ist schlecht. Und dann esse ich die Süßigkeit und das und das und das. Durchfall. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich kapiert habe, dass es eine Züchtigung ist. Gott möchte mir zeigen, dass diese Frucht der Selbstbeherrschung auch ganz schön rot werden soll in meinem Leben. Beim Essen ist am unwichtigsten, aber beim Reden, beim Denken, das sind ja alles Bereiche, wo Selbstbeherrschung wichtig ist, damit wir im Glauben wirklich vorangehen und wachsen. Also esse ich jetzt seit 4 Wochen vor Weihnachten in der Früh Haferbrei mit geriebelem Apfel und Banane drinnen. Das hängt mir nur echt beim Hals raus. Und dazwischen Reis, Kartoffel, keine Schokolade, kein Rotwein, kein Fleisch, kein Bratl. Züchtigung, jeden Morgen. Aber ich lerne auf dem Weg, das, was ich vorhätte, eigentlich von mir aus tun sollen, Mäßigung zu haben in manchen Dingen, wenn ich weiß, da habe ich eine körperliche Schwäche, das lerne ich jetzt mit harter Hand. Das ist Erziehung. Gott sei Dank für seine Erziehung, wenn wir es brauchen. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Jetzt zieht er die Reißleine. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden wie die, dann hätte ich treulos gehandelt. Er fällt nicht in den Fehler mancher Gläubige, die auch diesen Weg einschlagen der Ungläubigen, weil sie merken, es funktioniert eh. Nein, er zieht die Reißleine. Nein, das will ich nicht tun. Stattdessen, da dachte ich nach, um das zu begreifen. Es war eine große Mühe für mich. Warum geht es denen so gut? Und mir nicht. Und jetzt kommt der wichtige Wendepunkt in dem Psalm. Vers 17. Er geht in die Gegenwart Gottes und durchschaut, dass das Glück der Gottlosen nur scheinbar ist. Bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes und dort ihr Ende bedachte. Und jetzt merken wir, dass Asaf ein Seher war, denn der Asaf durfte überhaupt nie in die Heiligtümer. Hier steht die Mehrzahl, ja. Ihr wisst, das Heiligtum, die Stiftshütte hat 2 Räume gehabt. Den ersten Raum, das Heilige, mit dem Schaubrottisch, dem Leuchter, dem Räucheraltar. Und alle Dinge haben eigentlich nur mit dem Volk Gottes zu tun gehabt. Auf der Räucheraltar, da war die Anbetung des Volkes Gottes. Und dann hinter dem 2. Vorhang hat alles nur mit Gott zu tun. Das ist die Bundeslade mit diesem goldenen Deckel. Und dann sagt Gott, das ist mein Thron, dort werde ich mit dir reden, Mose. Und jetzt ermuntert uns der Hebräerbrief, dass wir hineingehen dürfen zum Thron der Gnade ins Heiligtum. Jeden Tag. Und dort begegnet uns Gott. Dort redet er mit uns, dort klärt er unseren Blick und dort zeigt er uns, Vers 18, ja, du stellst sie auf rutschigen Boden und lässt sie in Täuschungen stolpern. Hast du gehört? Diesen tragischen Unfall, der mit seinem Tesla, der ist in seinem Tesla verbrannt. Die Feuerwehr konnte ihn nicht mehr rausholen, er war bewusstlos. Hast du gehört, der mit seinem Haus, der hat so viel Bauschäden, dass ihm das jetzt mehr kostet, als wenn er alles legal gemacht hätte. Hast du gehört, die Sekretärin ist schwanger geworden, dann hat der Chef sie entlassen, jetzt steht sie als Alleinerziehende da. Hast du gehört, den Kollegen, der so aufgestiegen ist, mit 50 an Herzinfarkt gestorben und der andere der Burnout? Und ihr Jungen, ihr denkt euch, ja, meine Kollegen, die haben alle das neueste iPhone und ich? Limitierten Zugang, immer mit meinem alten Samsung. Warum kann mein Vater nicht mehr Kohle heimbringen, dass ich mir auch was Gescheites leisten kann? Wir vergleichen uns, gell? Und dann werden wir unzufrieden. Aber dann, wenn wir hineingehen ins Heiligtum Gottes, dann klärt sich unser Blick. Denen geht es ja gar nicht so gut. Ich muss ja immer auf das Ende schauen. Das Momentane schaut gut aus, aber wie schaut das Ende aus von mir? Ich habe hier ein Büchlein, Rock im Sarg heißt es, kurze Lebensgeschichten von bekannten Rocksängern. Etliche von ihnen haben die 30er nicht erlebt. John Lennon wurde erschossen. Freddie Mercury, Kurt Cobain untergegangen in Drogen. Frank Zappa, Jim Morrison, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Falco, Bob Marley. Sind alle nicht alt geworden. Und zum Schluss schreibt er, wer wird der Nächste sein? Amy Winehouse? Pete Doherty? Kennt ihr Amy Winehouse? Berühmte Soul-Sängerin, eine großartige Stimme. Sie war wie eine Göttin, wenn sie aufgetreten ist. Verehrt, gell? Die letzten Jahre hat sie sich nur mehr mit Drogen und Alkohol auf den Beinen halten können. Das haben die Leute gar nicht gewusst. Mit 27 liegt sie tot in ihrem Bett, 4,16% Alkohol im Blut. Es stimmt, was da steht. Ja, du stellst sie auf rutschigen Boden und lässt sie in Täuschungen stolpern. Wie plötzlich sinkt sie zum Entsetzen erstarrt. Sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Und wir lassen uns aus der Fassung bringen, wenn wir sie beneiden. Wie einen Traum nach dem Erwachen, so wirst du verachten, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Ich möchte es deuten auf die Auferstehung. Alle werden auferstehen. Wir werden auferstehen zum Leben, zu einem ewigen Leben. Egal, was wir hier alles durchgemacht haben an Schwierigkeiten, auf uns wartet ein wunderbares, ewiges Leben. Aber die anderen werden auferstehen zum Gericht und zur ewigen Verdammnis. Wie schlimm, wenn ich dann den auf dem Thron sitze, der für mich am Kreuz gestorben ist, der Menschensohn wird am Thron sitzen und der zu mir sagen muss, hinweg von mir. Du verachtest ihr Bild beim Aufstehen. Und dann reflektiert er über seine falsche Einschätzung. Als mein Herz verbittert war und ich stechenden Schmerz in meinem Innersten verspürte, da war ich dumm und ohne Verstand, wie ein Rindfisch stand ich vor dir. Das ist das Urteil, wie wir manchmal unterwegs sind, wenn wir die Leute um uns beneiden. Statt dass wir uns freuen in dem, was wir haben. Uns begnügen, wie Paulus sagt, mit dem, was vorhanden ist. Und uns konzentrieren auf unseren wahren Schatz, diesen Frieden im Herzen. Und jetzt kommt wieder dieses Denn ich, aber im positiven Sinn. Vorher war das Denn ich im negativen. Denn ich bin immer bei dir. Du hältst mich an der rechten Hand. Und darum rutsche ich zwar und ich stolpere, aber ich stürze nicht ab. Er hält mich. Mit deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Ich liebe dieses Buch, die Bibel. Da steht so viel Praktisches drin. Angefangen von Kindererziehung, wie man in der Ehe umgeht, wie man sich in der Arbeit verhält. So viel praktische Ratschläge, die wir oft einfach entweder gar nicht kennen, wenn wir nicht lesen, oder nicht beherzigen. Es sind Leute, die einen wunderbaren Rat haben. Da steht zum Beispiel drinnen, du hast mir Vertrauen eingeflößt, an den Brüsten meiner Mutter. Ich habe mir dazu geschrieben, stillen ist wichtig. Also nur ein praktisches Beispiel. Mit deinem Rat leitest du mich durch das Leben und nachher, es gibt ein Nachher, es gibt ein Jetzt und es gibt ein Nachher. Für uns alle gibt es ein Nachher, nach diesem Leben. Nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Entweder durch die Entrückung oder durch den Tod, aber er nimmt uns auf in Herrlichkeit. Die Hand, die uns hier manchmal schlagen musste, die wird uns dann begrüßen. Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist. Das ist unsere Zukunft. Und jetzt bricht er zum Schluss in Lobpreis aus. Wen habe ich im Himmel außer dir? Es gibt so ein altes Lied. Wenn auf der Erde leid Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Also die goldenen Gassen haben die, glaube ich, nicht, aber der Rest stimmt. Im Himmel wird nur Gott und seine Herrlichkeit uns erfreuen. Das sind die Geschwister alle, ja, super. Aber letztlich bleibt nur Gott und seine Herrlichkeit. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und dann kommt er mit seinen Gedanken wieder auf der Erde. Und nichts auf der Erde ist mir lieber als du, o Herr. So weit bin ich noch nicht. Ich habe so manche Wünsche auf dieser Erde. Aber Gott will uns so weit bringen. Kannst du dir vorstellen, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als Fischen auf der Erde? Das ist schwer vorzustellen. Gell? Oder ein tolles Haus oder ein gutes Auto. Das gibt es, ja. Das gibt es. Gott möchte uns dazu bringen, dass wir zumindest momentan manchmal zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, ich danke dir, dass ich dich habe. Alles andere ist für mich nicht mehr wichtig. Selbst wenn ich Leib und Leben verliere, was einmal der Fall sein wird, bleibt Gott doch mein Fels und mein Teil für immer. Denn es werden umkommen und sich von dir entfernen. Du bringst jeden zum Schweigen, der dir die Treue bricht.